Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Es passiert ehrlich gesagt nicht oft, dass ich ein Buch vor mir liegen habe, über das so viel gestritten worden ist, noch bevor es erschienen ist, wie das hier der Fall ist. Fast wäre es vielleicht sogar gar nicht erschienen. Frenemies heißt das Buch, also ein Buch über Freunde, die gleichzeitig auch Feinde sind, und genau das ist dem Buch dann eben auch fast zum Verhängnis geworden. Dazu kommen wir dann später noch. Erstmal sage ich aber Hallo zu Meron Mendel und Sabanur Cima. Die beiden gehören mit zu dem Team, das dieses Buch herausgegeben hat. Sabanur Cima ist Politikwissenschaftlerin und forscht unter anderem zum Verhältnis von Rassismus und Antisemitismus, und Meron Mendel ist Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Guten Tag, herzlich willkommen Ihnen beiden im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank, hallo.
Hallo.
Ja, Frenemies heißt also Ihr Buch, in dem Sie verschiedenste Stimmen miteinander versammeln und zusammenbringen. Und diese Frenemies, die sind das also auf der einen Seite jene, die gegen Muslimenhass und Rassismus kämpfen, und auf der anderen Seite jene, die gegen Antisemitismus kämpfen. Da könnte man ja meinen, das sind doch gar nicht zwei verschiedene Seiten, die müssten sich doch eigentlich einig sein, gemeinsam gegen Menschenhass, aber von wegen, also im Kulturbetrieb, in der Wissenschaft, in der Politik, auch in Bildungseinrichtungen. Seit ein paar Jahren gibt es da eher so ein Misstrauen, manchmal offene Ablehnung. Da kämpft man manchmal nicht zusammen, sondern gegeneinander. Frau Cima, Sie versuchen das ja in dem Band zu ergründen. Was ist da los?
Na, Sie haben das schon wunderbar formuliert. Frenemies, genau darum geht es. Was ist da los? Es sind doch eigentlich zwei Fronten, würde ich jetzt mal sagen, die sich immer wieder gegenüberstehen und wahrscheinlich das Gleiche wollen. So, zum einen haben wir es mit dem einen Lager zu tun, das Anti-Antisemitismus-Lager, Menschen, die insbesondere Antisemitismus anprangern, kritisieren und den Kampf dagegen sozusagen sich auf die Fahne geschrieben haben, und auf der anderen Seite das Antirassismus-Lager. Und was wir in den vergangenen Jahren festgestellt haben, beobachtet haben, wir sind zum Teil auch selbst mitten in solche Konflikte geraten, sei es im akademischen oder im aktivistischen oder auch eben in Bildungszusammenhängen. Wir haben diese Debatten beobachtet und mitbekommen, naja, irgendwie geraten sie immer wieder sehr massiv aufeinander. Jetzt zuletzt gerade in der Dokumenta-Debatte hier im Sommer 2022, als deutlich wurde, klar wurde, hier haben wir es mit antisemitischen Bildern zu tun, in bestimmten Kunstwerken. Einige sogar dafür plädiert haben, die Ausstellung zu schließen und zu vorzeitig zu beenden, denn Antisemitismus ist ganz klar natürlich entgegenzutreten. Und andere wiederum, die klar gesagt haben, puh, das ist aber ganz schön harter, purer Rassismus, denn diese Kunstausstellung wurde dieses Mal von Menschen aus dem sogenannten globalen Süden kuratiert, und wie es nur sein kann, dass wir hier in Deutschland wieder einmal Menschen zu Antisemiten erklärt werden, die nicht deutsch sind, in Anführungsstrichen, die woanders herkommen. Und das wird sozusagen als eine rassistische Projektion, wie auch immer, gesehen. Aber
daran,
nicht nur das.
Daran
das
sieht ist ein man Beispiel. Ja auch schon gleich die großen Keulen, die daraus geholt werden. Also man wirft sich dann gegenseitig Antisemitismus oder auch Rassismus vor, und ich habe den Eindruck, das ist schon ein bisschen mehr als der typisch linke Drang, sich zu zerstreiten, oder, Herr Mendel? Weil dann doch, das wird in Ihrem Buch, in dem ersten Teil, Orientierung im Minenfeld heißt er, wird auch deutlich, dass eigentlich Antisemitismus und der Kampf gegen Rassismus unterschiedlichen Logiken folgen, irgendwie dadurch in Konflikt geraten. Können Sie das erklären?
Ja, das ist tatsächlich so, das kann man sich so vorstellen wie eine Brille. Also wenn man sich die, sagen wir, die antirassistische Brille aufsetzt, dann schaut man auf die Welt durch, was wir nennen, die Color Line. Die Welt wird aufgeteilt zwischen die Weißen, die eher die Rolle der Kolonialisten haben, die Unterdrücker, und die People of Color, Schwarze, die Unterdrückte, die auch sozusagen in der globalen Süden leben, in der ehemaligen westlichen Kolonien. Und in dieser Aufteilung werden in der Regel Juden auf der Seite der Kolonialherren als Weiße gesehen. Und wenn man diese Brille aufsetzt, dann ist es klar, der Hauptwiderspruch, also der Hauptkampf, geht gegen die Unterdrückung von Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe rassistisch angegangen werden. Wenn man aber wiederum die antisemitische Brille aufsetzt, schaut man vielmehr aus der relativ jungen deutschen Geschichte hinaus, aus dem Holocaust, und schaut auf die hunderte Jahre alte Tradition der Judenhass in Deutschland. Und in dieser Aufteilung, der Hauptkampf ist gegen diese Art von Judenhass. Und gerade wenn, wie bei der Dokumenta zuletzt passierte, wenn auf der anderen Seite sind Menschen aus dem globalen Süden, People of Color, auf der anderen Seite sind Juden, spalten sich der Lager innerhalb der Linke. sind wir jetzt solidarisch mit den Menschen aus dem globalen Süden oder sind wir solidarisch mit den Juden? Hm. Und an diesem Punkt scheint sehr schnell, und das hat sich in den letzten Jahren auch noch verstärkt, sehr schnell eine Lagerbildung. Und die Leute wissen von Anfang an eigentlich, auf welche Lager sie stehen. Und deswegen sind auch sozusagen die Loyalitäten und die ganze Argumentationsmuster sehr ähnlich. Hm.
Daraus entsteht ja sehr schnell auch, Sie benutzen so ein böses Wort dafür, so eine Art Opferranking. Also wessen Leid ist bedeutsamer, wessen Leid muss mehr Beachtung finden. Das halten Sie nicht für hilfreich?
Ja, also es geht nicht darum zu sehen, welche Gruppe dann am meisten leidet oder welche Gruppe am meisten unterdrückt wird, sondern es geht vielmehr darum zu sehen, wie kann man einen Modus vivendi finden, wo gleichermaßen die verschiedenen Bedarfe und verschiedene Formen von Diskriminierung bekämpft werden können. Denn letztendlich geht es darum, dass die Hauptbedrohung sowohl für Juden als auch für andere Minderheiten in Deutschland, sei es Schwarze, Muslime oder anderen, nicht innerhalb der linke oder liberale Lager besteht, sondern vielmehr aus der rechten Lager. Und wenn innerhalb der aufgeklärten linke, liberale Menschen so eine Spaltung und Anfeindungen gibt, also da gibt es eine offene Flanke Richtung der Kampf gegen Rechtsextremismus und rassistische Angriffe.
Ihr Buch ist nun das Bemühen, diese verschiedenen Perspektiven nicht miteinander zu versöhnen, aber sie zumindest nebeneinander zu stellen, in einem Buch zu versammeln. Und besonders hässlich, würde ich sagen, wird dieser Konflikt ja, sobald es dann auch um den Nahostkonflikt geht. Und es geht immer sofort um den Nahostkonflikt. Und da zeigen sich eben auch diese verschiedenen Perspektiven, die Sie schon angedeutet haben. Aus der einen Perspektive ist eben Israel ein Zufluchtsort, der allerspätestens mit der Shoah seine Berechtigung und Notwendigkeit hat. Und aus der anderen Seite ist es ein Kolonialprojekt. Lassen sich diese Perspektiven überhaupt zusammenbringen?
Unsere interessanten Autorinnen und Autoren zeigen, dass es eher schwierig ist. Es ist auch die Frage, ob das ein Ziel ist des Buches. Und da würde ich sagen, eher nein. Es geht nicht unbedingt darum, diese Perspektiven irgendwie zu kombinieren und zu sagen, wir haben jetzt sowas wie einen Scheinkonsens geschaffen und gesagt, so und so geht es doch auch. Uns geht es vor allem darum, die andere Perspektive zunächst einmal kennenzulernen, anzuerkennen, dass diese vielleicht auch ihre Berechtigung hat. Ne? Das Herzstück des Buches sind sogenannte Frequently Asked Questions. Ne?
Die sind häufig
gestellte Fragen. Die sind bewusst naiv formuliert, ein bisschen niedrigschwellig, damit auch Leute, die sich gerade anfangen, mit diesen Konflikten auseinanderzusetzen, so einen Einstieg bekommen. Und da geht es auch um die historischen Traditionslinien. Also woher kommt die Antisemitismuskritik und woher kommt die Rassismuskritik? Und die gehen auf ganz andere Verbrechen und Geschichten und Erfahrungen zurück. Und während sich die Antisemitismuskritik auf die Shoah bezieht, ist es in der Rassismuskritik, in der postkolonialen Rassismuskritik eben der Kolonialismus. Und dahingehend ist, weil Sie jetzt gerade den Staat Israel angesprochen haben, der Staat Israel spielt da eben eine ganz große zentrale Rolle, weil die einen dementsprechend eben Israel als sicherer Hafen, als ein Staat, der nach der Shoah entstanden ist, eine ganz andere Bedeutung zumessen als eben die, die sich mit dem europäischen Kolonialismus auseinandersetzen und sagen, das ist im Prinzip eines der Restprojekte gewesen, eines der letzten Projekte, bevor der europäische Kolonialismus zum Ende kam und Israel gegründet worden ist. Und da ist sozusagen etwas zusammenbringen, zunächst einmal, deshalb führe ich das aus, doch eher unrealistisch, aber sich irgendwie die andere Perspektive einfach mal vorzunehmen, durchzulesen, in dem Buch dann, woher sie kommt und was sie auf sich hat, das ist mit eines der Ziele.
Das klingt so simpel, einfach mal anerkennen, dass es die andere Perspektive überhaupt gibt, aber in diesem, ja, wie Sie gesagt haben, Herzstück dieses Sammelbandes, in diesen häufig gestellten Fragen, das sind ja sowas wie, gibt es einen speziellen linken Antisemitismus? Ist Zionismus eine Form von Kolonialismus? Sind Muslime die neuen Juden in Anführungsstrichen? Oder eben auch hat der Kunstbetrieb ein Antisemitismusproblem? Und das Merkwürdige, Irritierende ist ja, dass viele von diesen eigentlich einfachen Fragen in den letzten Jahren in meiner Wahrnehmung zu so einer Art Gretchenfrage mutiert sind, zu so roten Linien, nach dem Motto, wenn du eine dieser Fragen falsch beantwortest, dann diskutiere ich noch nicht einmal mehr mit dir. Wie erklären Sie sich diese Verhärtungen?
Ja, weil im Endeffekt geht es nicht um eine Position, sondern es geht um Identität. In dem Moment, dass ich mich auf eine bestimmte Position festlege, dann ordne ich mich zu einem bestimmten Lager zu. Sozusagen. Und diese Lager versteht seine Position als die einzige moralisch richtige Position. Diejenigen, die auf der anderen Lager sind, sind doch Antisemiten oder diejenigen, die auf der anderen Lager sind, sind doch Rassisten. Und es kann doch nicht sein, dass ich eine rassistische Position teile oder es kann nicht sein, dass ich eine semitische Position teile. Das ist meine Identität und das wird moralisch bemessen und nicht nach der die Frage, ist es richtig oder falsch, dein Argument überzeugt mich oder überzeugt mich nicht, sondern du bist böse, du bist Rassist, du bist Antisemit. Und wenn man die Debatte nicht mehr als eine Arena, wo unterschiedliche Argumente gegeneinander ausgetauscht werden, sondern als Gericht, wo bestimmt wird, wer ist gut und wer ist böse, dann wir haben zu tun, mit was wir gerade beobachten in den Debatten, nämlich eine zunehmende Polarisierung und abnehmende Möglichkeit, den anderen zuzuhören.
Sie wollten das besser machen in Ihrem Sammelband und genau deswegen ist Ihnen das Buch dann aber fast um die Ohren geflogen und wäre fast gescheitert. Und zwar konkret, als bekannt geworden ist, dass mit Kerem Schamberger und Ramses Kilani auch zwei Autoren beteiligt sind, die Sie eingeladen haben, die der als antisemitisch kritisierten BDS-Bewegung nahestehen bzw. sie sogar unterstützen. Und da haben eine ganze Reihe anderer AutorInnen ihre Zusage zum Buch zurückgezogen. Sie wiederum als Herausgeber haben dann diesem Druck nachgegeben und haben Schamberger und Kilani wieder ausgeladen. Warum?
Ja, im Prinzip könnten wir jetzt sagen, wir sind mit unserem Vorhaben schon vor Drucklegung gescheitert und konnten irgendwie diese zwei sich gegenüberstehenden Fronten nicht zusammenbringen. Das ist aber falsch, weil ich, bevor wir auf diese Sache nochmal konkreter eingehen, sagen will, wir haben trotzdem über 40 Autorinnen und Autoren gefunden, die sich über ganz viele andere Dinge streiten. Aber ja, wenn es um diese Sache geht, wenn es um BDS geht, dann haben wir, und das ist, glaube ich, ein Spiegelbild zur gesellschaftlichen Debatte zu BDS, das eben nicht hinbekommen, dass sich die zwei, ich sag jetzt mal, ganz bewusst nicht extreme, aber zumindest die zwei sich diametral gegenüberstehenden Parteien, wenn es um BDS geht, dass wir die nicht in einem Buch geschafft haben, reinzubekommen. Ja, Sie haben es eben schon verliert und gefragt, warum haben wir den Text dann selbst noch rausgenommen? Das eine ist, also
Sie hätten ja auch, Sie hätten ja auch andersrum sagen können, okay, wem die Zusammenstellung nicht passt, der kann dann eben nicht dabei sein.
Ja, klar, das hätte man natürlich sagen können. Aber im Prinzip ist mit dem Rücktritt von um die knapp 10 Autorinnen und Autoren, die ihren Beitrag zurückgezogen haben, zum Teil haben sie zur Zeit was geschrieben, aber mit diesem Rücktritt und mit dieser klaren Ankündigung, dass sie ihren Namen nicht neben Personen stehen haben wollen, sehen möchten, die BDS irgendwie okay finden oder zumindest nicht als antisemitisch erklären, ist daraus eine Verantwortung für uns entstanden als Herausgebende, für alle anderen Autorinnen und Autoren, weil die Frage dann in dem Raum stand und die haben uns die jetzt auch drin sind, noch gestellt. Was heißt das jetzt für uns? Sind wir jetzt irgendwie BDS-Unterstützerinnen und Unterstützer, nur weil wir aber kein Problem damit haben? Und dadurch sind irgendwie Unsicherheiten und Fragen aufgekommen, wo wir gar keine Antworten mehr hatten. Und dann hatten einige, ich sage jetzt nichts gedroht, weil das waren solidarische Gespräche, aber dann hatten einige durchaus die Angst und waren unsicher, ob sie noch im Buch drin bleiben möchten. Und wir haben im Prinzip, um das Projekt zu retten, und dieses Scheitern auch wirklich ganz konkret zum Thema zu machen. Also wir scheuen uns überhaupt nicht darüber zu sprechen, offen zu sprechen und möchten es auch weiterhin. Aber wir haben uns dann entschieden, den sehr umstrittenen und die umstrittenen Autorinnen und Autoren, ne, es geht ja nicht mal um den Beitrag, den kannten ja die wenigsten bis dahin, den eben auch dann eben rauszunehmen.
Das Thema, aber vielleicht auch wichtig zu betonen, aber auch die anderen Texte werden nicht abgedruckt. Also die beiden extremen Positionen sind im Buch nicht vertreten. Also nicht die Positionen, die ausdrücklich BDS gutheißen, aber auch nicht die Positionen, die ganz einseitig und undifferenziert auf der Seite Israel steht. Sondern wir haben im Buch große Bandbreite von Positionen und Pluralismus, aber die extreme Position sind in diese klare Formulierung nicht zu finden.
Zum Thema BDS, also zu dieser Boykottbewegung gegen Israel, gibt es dann ja aber doch Texte im Buch. 3 Stück sind das. Einen davon, Frau Cima, haben Sie selber geschrieben und Sie stehen dem BDS durchaus kritisch gegenüber. Warum halten Sie das Agieren für antisemitisch?
Also es geht weniger jetzt erstmal um die BDS-Bewegung, sondern es geht ja um die Anhängerinnen und Anhänger oder Menschen, die irgendwelche BDS-Aufrufe unterstützen. Und da plädiere ich für eine Differenzierung. Denn wenn man sich mit den ganz unterschiedlichen Organisationen und Gruppen und Personen auseinandersetzt, die BDS für gut heißen, dann findet sich einfach eine wirklich mega große Heterogenität in ihrer Position zu Israel oder zu dem Konflikt und auch zu der Boykottbewegung selbst. Und da pauschal zu sagen, wir haben es mit einer antisemitischen Bewegung zu tun, ist letztlich meines Erachtens total falsch.
Trotzdem lese ich vor allem Kritik am BDS und an den Aktionen bei Ihnen, oder? Habe ich das
genau,
missverstanden?
Jetzt wollte ich noch kurz Luft holen und sagen, genau, warum ich aber vor allem dafür bin, warum die Debatte sozusagen absolut verkehrt läuft, ne? Darum geht es ja, ist, die Bewegung sozusagen führt letztlich vor allem dazu, dass kein Dialog stattfindet. Also, dass wir immer wieder sozusagen vor zwei Fronten stehen, wenn wir jetzt ganz konkret um den Nahostkonflikt reden und sagen, irgendwie mit der Boykottbewegung werden stets Menschen ausgeschlossen, die aus Israel kommen, sei es beispielsweise im akademischen Bereich, dann findet nicht das statt, was wir eigentlich möchten, wofür wir auch im Buch plädieren, im weitesten Sinne ist, und das ist eben der Dialog. Also zum Beispiel zwischen Israelis und Palästinensern, gar nicht jetzt nur vor Ort, sondern hier auch in Europa. Und wenn man sozusagen auf dieser Seite steht und zu sagen, genau, ich unterstütze BDS, dann unterstütze ich sozusagen auch den Boykott eines Dialogs und verhindere damit irgendwelche Friedensgespräche und so weiter. Das ist auf der einen Seite das Problem. Und genau so sozusagen auch auf der anderen Seite zu sagen, also BDS per se als irgendwie antisemitisch zu erklären. Und das zeigt sozusagen auch die Vorgeschichte im Buch, führt auch nicht dazu, dass man sich die andere Position irgendwie anhört.
Ich bin ehrlich gesagt ziemlich beeindruckt, ganz persönlich, wie offen Sie auch in dem Buch diesen ganzen Konflikt thematisieren. Das ganze Vorwort handelt davon, von diesem Riesendilemma, und ich bin auch heilfroh, nicht in Ihre Haut gesteckt zu haben, dass ich diese Entscheidung treffen musste, wie damit umgehen. Trotzdem, haben Sie mit der Entscheidung, diesen Text dann herauszulassen, nicht quasi den Beleg zu der darin enthaltenen These geliefert, palästinensische Stimmen würden aus der Debatte ausgeblendet und strukturell unterdrückt?
Im Grunde genommen, das Buch ist ein Spiegelbild eines Diskurs, ein Diskurs, der momentan, und das ist die Feststellung, steckt fest in dieser Polarisierung. Und von daher kann man sozusagen das auch herauslesen, dass es momentan bestimmte palästinensische Positionen kommen nur schwer in die Öffentlichkeit. Und tatsächlich gibt es hier sozusagen eine Art von Kontaktschullogik, die immer wieder angewendet werden. Das war letztendlich, wie schon Saba gesagt hat, unsere Abwägung, dann diesen besprochenen Text rauszunehmen aus Schutz der Autoren, die ihre Texte nicht zurückgezogen haben, damit wir sie nicht nach der Veröffentlichung in eine bestimmte Mitschuld oder Mitverantwortung dann hineingezogen werden. Dieses Problem ist größer als nur das Problem eines Sammelbands von uns drei, sondern es ist ein Diskursproblem, die dieses gesamte Feld bestimmt momentan. Und wir können dann, genau wie Sie gesagt haben, wir können das offenlegen in der Einleitung, wir können darüber sprechen. Und kann man auch von daher unsere Herangehensweise mit der Entscheidung, also Work in Progress auch verstehen, sozusagen, dass wir lassen uns in die Karten schauen, wir besprechen mit den Leserinnen und Lesern das Problem, das gerade besteht, wenn man dieses Problem in der Öffentlichkeit thematisieren will. Und damit ist auch die Hoffnung, dass wir in der nächsten Sammelband noch weiterkommen können in diesem Problem.
Sie stellen sich in Ihrem Buch auch ganz offen die Frage, ob Sie vielleicht zu naiv an das Buchprojekt herangegangen sind. Ich würde das gerne umdrehen und damit jetzt auch von diesem konkreten Streit weggehen zu diesem gesellschaftlichen Streit, den Sie angesprochen haben, Herr Mendel. Braucht es vielleicht just eine gehörige Portion scheinbarer Naivität, um überhaupt noch diese Fronten aufzubrechen?
Also die Fragen sind naiv, aber natürlich ist es alles anders als naiv. Also wir sind schon krisenerprobt und hatten auch in der Vergangenheit mal von einer Lage, mal von der anderen Lage ordentlich abgekriegt. Also von daher, die Naivität ist eine Haltung, die wir bewusst eingenommen haben, um überhaupt zu starten. Wir haben bewusst kein Buch gemacht für diejenigen, die schon seit Jahren in diese Debatte stecken, sondern wir wollten hier eine leichte Einstieg ermöglichen für diejenigen, die vielleicht mal gehört haben, dass hier ein Problem gibt, aber noch nicht so richtig durchblicken konnten, was sind die Fallstricke oder was ist wirklich die Argumentation jeder Denkweise, jeder Schule. Also von dieser naiven Frage ist es eigentlich praktisch der Zugang, um eine alles anders als naive Antwort zu bekommen.
Ich meinte jetzt Naivität auch durchaus als Kompliment. Ob das vielleicht tatsächlich eine Strategie ist, die wir insgesamt in der Gesellschaft brauchen, um diese Konflikte wieder aufzubrechen.
Das ist auch die Idee dabei. Also weil wir davon ausgehen, dass diese Themen, die so schwer klingen, die so emotional und sehr hoch aufgeladen sozusagen debattiert werden, wenn man sozusagen versucht, die Debatte zu versachlichen, Also das ist im Prinzip mit Naivität gemeint. Wir versuchen, die Debatte zu versachlichen, einfach zu formulieren und dahingehend doch wieder, und das soll jetzt nicht zu kitschig klingen, aber doch auch die Gemeinsamkeiten zu sehen. Und Meron hat es vorhin erwähnt, also wenn wir darüber sprechen, was ist eigentlich die Bedrohung? Also wenn wir um Antisemitismus und Rassismus reden, am ehesten sind die, die davon betroffen sind, von rechts bedroht und dahingehend zu kommen. Und wir nennen das auch in unserer Einleitung die, in Anführungsstrichen, die Intersektionalität von rechts. Also Nazis denken ganz wunderbar verschiedene Opfergruppen zusammen. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen platt und ist auch runtergebrochen, aber das ist im Prinzip der Kern, also wohin wir auch wollen, um zu gucken, naja, das ist doch eigentlich etwas, von wo aus wir sozusagen nochmal neu starten können. Und wir möchten damit nicht zum Beispiel auch Antisemitismus oder Rassismus gleichsetzen. Das wäre naiv. Das nicht, auf gar keinen Fall. Wir möchten die Konfliktlinien erhalten, wir möchten auch die Differenzlinien erhalten, aber doch auch darüber nachdenken, wie das Zusammendenken besser funktionieren kann.
Und bei dem Vorhaben wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Haben Sie vielen Dank für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Danke.
Sava Nuajima ist Politikwissenschaftlerin, forscht unter anderem zum Verhältnis von Antisemitismus und Rassismus. Und Meron Mendel ist Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, dieser Sammelband, der heißt Frenemies, erscheint im Verbrecherverlag und kostet 20 Euro.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.